manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Gefühlsstärke sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein faires Label für nachhaltige Bekleidung, sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Und ihr erfahrt mehr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Thema Gefühlsstärke heute ist ja so ein, ja fast in deiner DNA so ein bisschen, oder?
Ich bin Frau Gefühlsstärke. So wurde ich teilweise schon anmoderiert auf Bühnen.
Ah, okay.
Weil ich diesen Begriff eben so gefunden habe vor einigen Jahren und der dann so durch die Decke gegangen ist, kann man schon sagen. Ne? Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die mit diesem Begriff operieren. Und das war das erste Mal, dass ich als Autorin so die Erfahrung gemacht habe, man kann so ein Wort und so ein Thema in die Welt bringen und dann ist es auch richtig da. Also man kann einfach sowas kreieren, was es vorher nicht gab und auf einmal ist es so quasi in aller Munde. Und das war natürlich toll, aber das war auch krass und mir ist mittlerweile dieses Wort auch in vieler Hinsicht ziemlich entglitten. Also in welchen Kontexten es mittlerweile verwendet wird und was Menschen damit machen, das hat auch nicht mehr immer so viel damit zu tun, was ich mir dabei ursprünglich gedacht habe.
Aber vielleicht am Anfang nochmal, weil diese Geschichte kenne ich, glaube ich, auch nicht so gut. War da erst ein Buch oder war da erst ein Artikel oder war da erst eine Mutter, die nicht wusste, was Sache ist? Also wie ging es denn los eigentlich?
Ja, am Anfang war da eine Mutter, ich und ein Kind, mein Kind, und sehr viel Unsicherheit und sehr viel Verzweiflung und sehr viele Fragen. Warum tickt dieses Kind so, wie es das tut? Es ist ein wunderbares Kind, es zeigt ganz viele Emotionen in alle Richtungen, es kann sich unglaublich freuen, es kann unglaublich lieben, aber es kann auch unglaublich wütend, verzweifelt, traurig, auch aggressiv werden, auch aggressiv sich selbst gegenüber und einfach nur so mittelzufrieden war dieses Kind gefühlt nie, sondern es war wirklich wie so ein kleiner Flummiball, der von einem Extrem ins nächste sprang und all diese klassischen Tipps zum Alltag mit kleinen Kindern, ne, was man für Rituale einführen soll und wie man irgendwie mit Kindern gleichbleibende Routinen einführen soll, weil es den Kindern gut tut und dann kuschelt man und dann liest man vor und so. Das war alles überhaupt nicht zu machen. Ich konnte einfach immer nur reagieren auf das Gefühl, das da halt gerade war und irgendwie versuchen, Regulationshilfe anzubieten und oft genug ist mir das nicht gelungen. Und ich habe dann ganz klassisch auch oft gedacht, ja, was habe ich falsch gemacht, ne? Was ist irgendwie der Fehler in unserer Erziehung? Und das war so der Startpunkt davon zu sagen, ich muss mich ein bisschen tiefer auseinandersetzen mit letztlich Persönlichkeitsforschung, ne? Und dieser Frage, was macht Menschen so, wie sie sind? Was ist angeboren? Was ist anerzogen? Und wie kann ich meinem Kind gerecht werden?
Und es wurde mir jetzt nicht klar, welches Alter. Also ich meine, weil als du sagtest, okay, was habe ich falsch gemacht oder was haben wir falsch gemacht, dachte ich, so meint sie jetzt sowas Pränatales, also sozusagen wahrscheinlich wurde euch irgendwas auch vielleicht immer erst im Nachhinein, werden einem ja oft Sachen gerne erst klar, aber nochmal, welches Alter ungefähr, ganz grob, wo du so merktest, ich spüre da was und ich gehe jetzt da mal los und ich muss eine Mama sein, die selber guckt. Wir müssen Eltern sein, die Verantwortung übernehmen, indem sie diesen Ballast, der uns da angeboten wird, über Bord werfen und sagen, irgendwas ist anders.
Also dieses unser wunderbares, gefühlsstarkes Kind war von Anfang an anders als viele andere Kinder. Das hat als Baby schon viel, viel mehr geschrien, hatte ganz große Schwierigkeiten mit dem Schlafen, also mit dem Einschlafen, mit dem Runterkommen. Es gab da schon in der Babyzeit Momente, wo ich dachte, kannst du nicht einfach mal zufrieden auf einer Decke liegen oder sowas, ja, weil das einfach nicht vorkam. Und es war tatsächlich dann die ganze, Kleinkind, Kindergartenzeit über, dass wir gemerkt haben, wir haben ganz, ganz tolle Momente mit diesem Kind und wir können so viel Glück und Freude erleben, aber wir sind auch in so einer Daueranspannung, weil wir permanent das Gefühl haben, es könnte in jedem Moment kippen. Und natürlich fragt man sich dann, ist das einfach Autonomiephase? Ne? Also wir wissen alle, dass 2-, 3-, 4-Jährige schnell mal kippen können in Wutanfall. Aber es war anders als bei anderen Kindern. Und ja, es war so, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte mich jetzt auf die Suche machen und habe dann auch viele Antworten gefunden. Und gleichzeitig sage ich dir auch ehrlich, die Antworten, die ich sozusagen gesammelt habe und zusammengefasst habe und dann mit so viel Freude, so viel Wut veröffentlicht habe, das war sozusagen der Zwischenstand zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sind ja schon wieder fast 10 Jahre mehr ins Land gegangen. Und heute könnte ich dir noch viel, viel mehr dazu erzählen und auch noch mal ganz andere Perspektiven teilweise eröffnen, weil ich sozusagen mit jedem Jahr, dass wir auch mehr Erfahrung mit Gefühlsstärke jetzt haben als Familie, auch noch mal ganz neue Erkenntnisse habe. Also das Buch wurde damals geschrieben, so auf dem Stand, mein gefühlsstarkes Kind ist jetzt 7 oder so. Und da hat sich natürlich seitdem noch mal ganz viel verändert.
Was ich so raushöre, Nora, ich kann aber eine Überinterpretation sein, dass du jetzt auch die Sorge ein Stück weit relativieren kannst. Also bei mir ist ja immer so wichtig, wenn man auf so ein Kind schaut, dass es halt sagt so, also ne, das ist nicht so ein LehrerInnen-Problemblick so drauf zu gucken, sondern einfach zu sagen, ja, ist halt so. Also ist ja auch was, und zwar nicht dieses, jetzt habe ich es aber auch schon gesagt, ist ja auch voll lebendig und voll lustig und so, aber, ja, so dieses, das wäre ja schön, wenn wir auch ein Stück weit wegkämen von diesen Zuschreibungen und gleichzeitig natürlich, sobald Verunsicherung, Anspannung, Überlastung bei den Eltern ist, braucht es ja da auch erstmal einen Riesenschritt, um zu sagen, hey, ich liebe mein Kind ist toll, so what, hallo Welt, wir müssen rausfinden, was mit meinem Kind ist. Das ist ja, das sagt sich ja jetzt ganz so leicht, aber das kann ja nicht so ganz leicht gewesen sein, ne?
Nee, also es war auch zu keinem Zeitpunkt so, dass ich dachte, ich hätte lieber ein anderes Kind oder so. Es war auch gar nicht so sehr, dass mein Kind und ich irgendwie miteinander Probleme. Nein, ich meine, das kann man ja haben, das Gefühl, auch das ist völlig okay. Ich war selber an so einem Punkt zu sagen, eigentlich ist alles cool zwischen mir und meinem Kind, aber eckt mein Kind andernorts an, also Stichwort Kindergarten, Schule, ne, das passt so hier nicht in den Rahmen. Und das Zweite war, dass ich das Empfinden hatte, es gibt da schon auch einen inneren eigenen Leidensdruck bei diesem Kind. Also Kinder merken ja auch, wenn sie anders sind als andere und fragen dann teilweise auch, warum muss ich immer so wütend werden? Warum kann ich nicht wie mein großer Bruder oder wie meine Cousine das und das? Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass mein Kind und mir selbst zu schulden, Antworten zu finden auf die Frage, wie letztlich unser Temperament entsteht, ne? Wieso wir so sind, wie wir sind, was da in uns angelegt ist, was da mit Hirnstrukturen und Nervensystems, ne, Konfiguration zu tun hat und was auch Erziehung und Prägung und Sozialisation ist. Und ich fand das einfach dann auch spannend, da bin ich dann auch Journalistin genug, einfach einzutauchen in diese Welt. Und ich hatte natürlich das Privileg auch als Journalistin, Interviews führen zu können, also echt einfach renommierte ExpertInnen anzurufen und
also
zu sagen.
Also undercover-mäßig. Ach, und jetzt hätte ich noch eine andere Frage.
Sagen, ich als Journalistin muss jetzt hier mal folgende Fragen loswerden. Hab dazu dann natürlich auch tatsächlich Interviews veröffentlicht, das schon, also ich habe nicht nur so getan, aber habe dabei natürlich ganz viel auch selber gelernt und habe tatsächlich eben einfach für mich zum ersten Mal so klar gekriegt, dass es in der Persönlichkeitsforschung unbestritten ist, auch schon lange, dass Menschen quasi nicht als unbeschriebenes Blatt zur Welt kommen, sondern dass es praktisch bestimmte angeborene Persönlichkeitszüge gibt, die im Gehirn determiniert sind, genetisch, die einfach beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen, verarbeiten, wie wir mit bestimmten Emotionen umgehen und dass natürlich unser Gehirn plastisch ist und veränderbar durch Erfahrungen, die wir machen und deswegen ist sozusagen unser Schicksal nie irgendwie in Stein gemeißelt. Ne? Aber ein Kind, das auf die Welt kommt und beispielsweise ein sogenanntes hochreaktives Temperament hat, wie der Persönlichkeitsforscher Jerome Kagan das nennt, also ein Gehirn, das sehr, sehr sensibel ist gegenüber allen Reizen von außen und gleichzeitig sehr wenig Selbstregulationsfähigkeit mitbringt. Also ein Mensch, der damit auf die Welt kommt, wird herausgeforderter sein mit manchen Situationen in unserer Welt, als zum Beispiel ein regulationsstarker Mensch, wie ich das nenne, oder ein low-reactive Mensch, der einfach sozusagen qua Geburt ja schon ein bisschen mehr Filter zwischen sich und der Welt hat und einfach nicht so leicht erregbar ist in seinen Nervenzellen, wie das zum Beispiel bei gefühlsstarken Kindern der Fall ist. Und das fand ich interessant, das fand ich für mich entlastend und es hat mir tatsächlich auch auf einer ganz praktischen Ebene geholfen zu verstehen, wenn mein Kind so wegkippt, wenn mein Kind also in so einen Gefühlsausbruch rutscht, der aussieht wie ein Nervenzusammenbruch und ich wirklich auch verzweifelt bin, weil ich nicht weiß, wie ich ihm helfen kann, dann ist das keine Wut, ich hatte das oft als Wut gelesen, sondern dann ist das letztlich eine Überreizungsreaktion. Dann ist das ein überreiztes Nervensystem, das quasi kollabiert vor Überforderung und das sieht dann aus wie ein Wutanfall, ist es aber eigentlich nicht. Und das fand ich zum Beispiel hilfreich, weil ich da natürlich gucken konnte in unserem ganz konkreten Alltag, was stresst mein Kind, was sind diese Umweltreize, die ich vielleicht manchmal gar nicht so wahrnehme, die für mein Kind anstrengend sind und wie kann ich eine reizärmere Umgebung schaffen und gleichzeitig natürlich auch die Reize schaffen, die für mein Kind gut und wichtig sind und wie kann ich meinem Kind konkret Regulationshilfe geben, damit sein Nervensystem nicht in dieser Dauerüberforderung drinsteckt, denn die tut uns allen nicht gut und das fand ich für mich eine bahnbrechende Erkenntnis damals.
Wow, wow, okay. Ganz kurz nur nochmal für mich, also das eine ist das Nervensystem, das sozusagen verschiedene Reaktionsmuster hat, angeboren und die sozusagen rausfeuert, je nachdem, was gerade vielleicht eine scheinbar angebrachte Reaktionsfähigkeit wäre. Und das andere ist aber sozusagen, was ist in dem Kind angelegt, wie gut es mit diesen Reizgewittern umgehen kann. So.
Genau.
Und da irgendwo dazwischen wäre es möglich, als außenstehende Begleitpersonen, Eltern, wie auch immer, darauf so einzugehen, dass man besser matcht.
Genau.
Und, okay. Und, aber du hattest vorher noch gesagt, nur nochmal zurückgefragt, dass du, ich weiß nicht genau, du sagtest sowas wie Einschlafrituale oder wir machen immer das Gleiche oder irgendwie sowas, dass das dann nicht geholfen hat, weil das war dann quasi einfach, was weiß ich, noch mehr Lärm oder noch mehr Ablenkung statt was? Also ich würde es gerne einfach so formen, ich war halt nicht dabei und keiner von uns hier, so außer dir. Und deswegen, sorry, wenn ich dich da so aushorche.
Nein, du darfst alles fragen, fragen. Also das Einschlafritual, das ich versucht hatte, mit diesem Kind durchzuführen, war im Rückblick betrachtet vielleicht so ein bisschen generisch, dass ich so dachte, okay, alle Kinder lieben es, eine Geschichte vorgelesen zu bekommen und dann ein Schlaflied zu hören und dann zu kuscheln und so. Und ich war aber nicht so sehr damit in Verbindung vielleicht zu sagen, ein Kind, das gerade vielleicht schon sehr überreizt ist und das zum Beispiel Reize gut los wird durch Bewegung, will vielleicht gerade gar nicht sich ankuscheln und noch konzentriert eine Geschichte hören, sondern vielleicht muss das noch mal raus und toben oder so. Und ich habe sozusagen nicht genug über Regulation gewusst, um zu wissen, für ein überreiztes Nervensystem ist oft, also kann Kuscheln eine total gute Hilfe sein, aber je nach Mensch und je nach Situation ist zum Beispiel Bewegung oft ein wichtiges Element, um das Nervensystem erstmal runterzufahren, um überhaupt in die Bereitschaft zu kommen, dann sowas wie eine Geschichte aufnehmen zu können und eine Geschichte und ein Lied und noch dies und das, das kann auch alles zu viel sein und was ein spannender Aspekt ist, der mir eben auch nicht so klar war früher, war gerade Kinder, die so sehr hochreaktiv sind, die sehr empfindlich reagieren auf alle möglichen Reize, die sehr leicht irritierbar sind, die haben oft auch ein sehr, sehr starkes Autonomiebedürfnis, also die wollen Nähe, aber die wollen auch ganz viel selbst bestimmen können und die empfinden dann so ein von außen aufoktroyiertes Einschlafritual zum Beispiel als eine krasse Freiheitsbeschneidung, so dieses, warum soll ich jetzt hier was hören, was ich nicht selbst entschieden habe. Und ich habe für mich dann lernen müssen, dass ein Ritual, das zu einem gefühlsstarken Kind, zu meinem gefühlsstarken Kind passt, viel mehr Elemente von Wahlfreiheit in einem gewissen Rahmen sozusagen bereithält. Klar. Also sollen wir jetzt noch mal kurz rausgehen auf den Spielplatz oder sollen wir ums Haus rennen? Und sollen wir dann so, ne? Und da musste ich mich ein bisschen verabschieden von diesem, ich sag mal, lehrbuchmäßigen, so bringt man ein Kind ins Bett und viel stärker in diese Verbindung gehen. Also es gab wirklich einen Winter, an den erinnere ich mich noch ganz deutlich, da haben wir quasi abends unser Kind bettfertig gemacht, Schlafanzug angezogen, Zähne geputzt und dann immer noch mal die Wahl gestellt, Schneeanzug oder Kissenschlacht. Und der Schneeanzug bestand für noch mal über den Schlafanzug, Schneeanzug anziehen, noch mal rausgehen, so, noch mal toben und dann nach Hause, den Schneeanzug wieder aus und ins Bett. Und diese innere Freiheit, dass man das sozusagen darf, mit dem bettfertigen Kind nochmal raus, das hatte ich davor nicht so im Kopf gehabt. Und das hat aber wahnsinnig viel Druck bei uns rausgenommen, diese Wahlfreiheit zu geben.
Ja, meine Synapsen springen so ein bisschen rum. Das lassen wir jetzt, weil ich mir dachte, das würde so vielen so gut tun, wenn man ja die Rituale einfach immer dann anpasst. Ne? Wir hatten doch neulich gewhatsappt zu antizyklisch ins Schwimmbad gehen. Aber das ist was anderes.
Ja, genau.
Ja, okay. Und dann ahntest du sowas und du führtest so ein paar Experten in den Interviews. Und dann warst du irgendwie auf der Spur. Also es fühlte sich nach einer Lösung an oder nach den ersten Antworten und gleichzeitig vermutlich hast du was, ich stelle mir so vor, du hast halt relativ bald gemerkt, du bist irgendwie nicht allein, oder?
Genau, genau. Das war dann so das Thema, dass ich dann merkte, ich bin nicht die einzige Person auf der Welt mit diesen Fragen. Wenn ich mit Menschen spreche, kriege ich mit, dass Leute sagen, oh ja, das haben wir auch oder wir haben ein ganz ähnliches Thema. Und gerade im amerikanischen Kontext, wo ich viel recherchiert habe, ne, Jerome Kagan, der Persönlichkeitsforscher, ist ja auch an der Uni Harvard und da in diesem Umfeld habe ich viel mit Leuten gesprochen, viel gelesen, viel recherchiert. Da habe ich dann gemerkt, gibt es schon einen eingeführten Begriff für Kinder, die sozusagen in dieser herausfordernden, tendenziell oft reizüberfluteten Sphäre unterwegs sind. Die werden dort eben Spirited Children genannt. Und dann gab es da eben ein Buch dazu von Mary Shidi Kuczynska, das ich gelesen habe, Raising Your Spirited Child. Und da habe ich so gemerkt, hey, wir sind total viele. Und Mary Shidi Kuczynska schreibt in ihrem Buch, sie schätzt, dass jedes siebte Kind auf der Welt spirited ist. Das ist so ihre Herangehensweise gewesen. Und dann dachte ich so, wow, jedes siebte Kind, das sind ja mega viele, ja. Und das Spannende war dann, dass ich sozusagen gemerkt habe, okay, sobald ich mich im englischsprachigen Raum bewege, finde ich ganz viel an Informationen, aber auch an Unterstützungsangeboten für mich als Mutter und fühle mich nicht allein und es gibt Online-Selbsthilfegruppen und alles so. Und dann begebe ich mich in den deutschsprachigen Raum und finde nichts. Also nix. Gar nichts.
Okay, da war nichts.
Und genau, und da hatte ich dann so dieses Gefühl zu sagen, das kann nicht sein. Diese Lücke muss ich irgendwie stopfen. Und ich bin dann damals, weiß ich noch genau, zu meiner Redakteurin Silke Voß beim Kösel Verlag gegangen und habe erzählt und habe gesagt, ich bin auf dieses Thema gestoßen, es beschäftigt mich so sehr. Es gibt im deutschsprachigen Raum nichts genau dazu. Ich muss dieses Buch schreiben. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss da jetzt echt vielleicht dafür kämpfen, dieses Buch schreiben zu dürfen. Okay, war damals ja, klar, noch lange nicht so bekannt oder erfolgreich oder irgendwas. Ich habe wirklich einfach gedacht, ich muss sie erstmal überzeugen. Und sie guckte mich noch an und sagte, ich habe auch so ein Kind. Schreib das Buch. Ich brauche das selber. Und wenn du es nur für mich schreibst, so ungefähr. Ne? Und was aber schon spannend war, war, dass damals mein Verlag mich sehr unterstützt hat. Aber ich sag mal so, von der Einschätzung im Verlagsprogramm wurde das eher als ein bisschen ein Nischentitel gesehen. Also das war nicht Spitzentitel im Programm. Ne? Spitzentitel ist ja immer so der Titel, wo ein Verlag sagt, der wird wahrscheinlich unser erfolgreichstes Buch in diesem Programm oder dem wollen wir so ein bisschen extra Anschub geben oder was. Und da war eher so ein, wir bringen das jetzt mal raus, wir gucken mal, wie es läuft, mal schauen. Also da standen mir gegenüber jetzt keine immensen Erwartungen im Raum, sondern es war eher so ein mach mal. So.
Und das muss ich jetzt leider qua meines Berufes auch sagen.
Jetzt musst du korrigieren.
Kann man gut verstehen, ne? Die Einschätzung kann man, finde ich, gut verstehen so. Und gleichzeitig, wie toll, dass sie es gemacht haben. Ne? Gesagt
total.
Haben, nee, wir finden dich gut, wir wollen dich unterstützen, wir ziehen das durch. Und klar, also ein Begriff, den es noch nicht gibt, mal eben so einzuführen, das macht man mit, da fährt man auf Sicht, ja, klar, genau.
Genau, super. Fährt man ein bisschen vorsichtig. Und ich bin da im Nachhinein auch ganz froh drum, weil dadurch hatte ich eine große Freiheit beim Schreiben. Es war eben zu keinem Zeitpunkt das Ziel, einen Bestseller zu machen, sondern es war einfach so ein Gefühl von, ich möchte den Menschen im deutschsprachigen Raum Entlastung und Erkenntnisse bringen, von denen ich glaube, dass sie für sie wichtig sind, wenn sie ein Kind haben, das eben auch ein bisschen anders tickt als viele andere Kinder. So.
Und ist das nicht übrigens eine Haltung, die oft die besten Bücher herausbringen? Also
wahrscheinlich.
Einfach eine, also einfach so das ganz klare, I gotta do it und ich weiß warum und ich weiß für wen und ich hab's eigentlich auch schon in den Fingern, bevor es auch überhaupt geschrieben wird, ja, gut.
Ja, ja, und es war wirklich so ein Gefühl auch von, ich schreibe das Buch, das ich selbst gern gehabt hätte. Ich schreibe das Buch, das ich gebraucht hätte. Es ist mir selten ein Buch wirklich so aus den Fingern geflossen. Du beschreibst das. Und das Spannende war, dass ich dieses Buch geschrieben habe, bevor ich dieses Wort gefühlsstark hatte. Sondern ich habe praktisch das Buch geschrieben, also den ersten Entwurf. Und das hieß damals, der Arbeitstitel war Die Mehr von allem Kinder.
Die Mehr von allem Kinder. Ah, okay. Ja. Also ich glaube, ne, so dieses manche von dir sind ja heute, viele hier draußen sind dir dankbar, dass es Hallo, ich bin Tom und ich habe ein Mehr von allem Kinder.
Kind. Ja, I know. Ja, ja, es war damals halt, es war nicht so leicht zu greifen, was ich tatsächlich sagen will. Und dann habe ich das Buch geschrieben und es war eben dieser Arbeitstitel, Die Mehr von allem Kinder. Und dann war, war ich im Gespräch, da war dann das die erste Fassung des Manuskripts schon fertig mit Silke Voss vom Kösel Verlag und sie sagte, wir brauchen jetzt irgendeinen einzelnen Begriff, wie wir diese Kinder im Deutschen nennen wollen. Ne? Im Englischen heißen die Spirited Child und Spirited heißt ja nicht irgendwie spirituell, sondern eher so voller Geist und Esprit und die sind irgendwie sehr gehaltvoll, sag ich mal in vielerlei Hinsicht irgendwie so.
Aber das geht bei uns nicht, ne?
Genau, und dann habe ich so zu Silke gesagt, können wir vielleicht mein und dann so ganz viele Adjektive untereinander irgendwie so wildes, sensibles, fröhliches, überreiztes, Kind und da praktisch so eine Kaskade machen. Das war so dann so ein Gedanke. Und dann sagte sie, ja, never ever, wie soll denn das Buch dann heißen?
Hallo, ich bin Tom und hier ist mein Kaskadenkind.
Ja, also und dann hatten wir ganz viel hin und her überlegt und dann gab es zwischendrin immer wieder so Vorschläge, wie könnte das Buch heißen? Und dann war immer wieder dieses, mein anstrengendes Kind, mein herausforderndes Kind, was ich alles viel zu negativ fand, ja, oder
genau, andere. Genau, hatten wir ja vorhin gesagt, vorhin haben wir auch gesagt, nee, bitte nicht über diese Negativzuschreibungen, du und dein Problemkind, ja, genau.
Oder dann eben diese umgekehrte Richtung, mein super besonderes Kind, mein ganz spezielles, mega, weißt du, so, das wollte ich halt auch auf keinen Fall, also die sind ja meine keine Überwesen-Kinder, sondern einfach ganz normale Kinder mit einem speziellen Persönlichkeitsprofil. Naja, und dann, long story short, hatte ich auf einmal diesen Begriff im Kopf. Wirklich, weiß ich noch, nachts, kurz vorm Einschlafen, mein gefühlsstarkes Kind. Und dann dachte ich wirklich so, wenn ich an mein Kind denke, das ist voller Gefühle und diese Gefühle sind aber auch seine größte Stärke und das möchte ich sagen. Mhm. Und dann habe ich nachts noch eine Mail geschrieben, mein gefühlsstarkes Kind. Und dann war auch sofort
Also die Gefühle sind seine größte Stärke. Das war sozusagen das Bild.
Dass es so intensiv fühlt, ne? Genau. Und dann habe ich das geschrieben. Und dann war es aber auch spannend, dann hatten wir überlegt, soll das Buch Mein gefühlsstarkes Kind heißen? Und dann waren wir alle gemeinsam der Ansicht, so ein Wort, das es eigentlich noch gar nicht gibt, in Titel zu packen, ist ein bisschen mutig. Und deswegen entstand dann dieser Titel, So viel Freude, so viel Wut, gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten, den ich bis heute sehr liebe, weil dieses Spektrum, das der so aufmacht, dieser Titel, ne, im Sinne von so viel Freude, so viel Wut, die Kinder schießen in alle Richtungen und dann gefühlsstarke Kinder im Untertitel, das fühlte sich damals gut und stimmig an und das war der Buchtitel und damit sind wir losgegangen und was dann interessanterweise passiert ist, war, ich habe das Buch dann angekündigt, damals noch auf meiner Facebook-Seite, das war noch bevor ich auf Instagram war. Und dann gab es eine immense Resonanz, ganz viele Menschen haben mir geschrieben und zwar spezifisch haben mir auch viele geschrieben und gesagt, ich kann nicht bis zum Erscheinungstermin warten. Ich bin so am Limit, jetzt gerade mit meinem Kind, das genauso ist, wie du das in deiner kurzen Buchvorstellung beschreibst, kann ich irgendwie jetzt schon da reingucken.
Kann ich jetzt kriegen. Also so wie Leute, die das Medikament brauchen, bevor es auf den Markt kommt.
Genau. Okay, krass. Es ist ethisch geboten, dass ich das jetzt schon kriege. Ja, wir brauchen einen Medikamentenversuch. Und das war natürlich ein bisschen Dilemma erstmal, weil man kann ja nicht ein Buch rausgeben, bevor es gedruckt ist. Das weißt du als Literaturagent am allerbesten, dass man nicht einfach Manuskripte an Menschen verschicken kann, die nicht gerade Pressevertreter sind oder so. Ja. Und dann habe ich mit dem Kürze Verlag, und auch da bin ich nach wie vor total dankbar für, echt eine unkonventionelle Lösung gefunden. Und zwar haben wir gesagt, okay, wir gründen eine Facebook-Gruppe oder ich gründe eine Facebook-Gruppe und alle, die quasi mir einen Nachweis schicken, dass sie das Buch vorbestellen, also wirklich haben wollen, die können schon in diese Gruppe kommen und kriegen dort schon exklusive Exzerpte aus dem Buch. Und wir können schon miteinander in Austausch gehen und in Verbindung und können uns schon sozusagen gegenseitig unterstützen, bevor dieses Buch überhaupt da ist. Mhm. Und das war wirklich einfach dieser Rahmen zu sagen, wie kriegen wir das sichergestellt, dass das Menschen sind, die echt Interesse haben an diesem Buch und nicht einfach nur irgendwelche kostenlosen Sachen abgreifen wollen, aber die dann auch sich einbringen wollen in diese Diskussion, letztlich auch in diese Auseinandersetzung darüber, ist gefühlsstark ein Begriff, der für uns passt, bringt der uns weiter, was bedeutet der, was bedeutet der nicht und so. Und da kam dann die Gruppe ins Leben, gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten, die es immer noch gibt.
Wahnsinn. Und war euch dann auch klar, ich versuche jetzt irgendwie um das Wort Movement herumzukommen, weil das war es vielleicht nicht, aber
um welches Wort?
Ein Movement, also im Sinne von, wir müssen ja jetzt hier einen Begriff etablieren und das bedeutet natürlich auch, jeder hat, du bist ja jetzt nicht sozusagen die, die vorgibt, was genau ist ein gefühlsstarkes Kind und was nicht mehr. Und aber es war ja dann viel, denke ich, auch noch Findungsarbeit nötig, um rauszufinden, verstehst du eigentlich das Gleiche darunter wie ich? Mhm. Und was heißt es jetzt für dich und mein Kind und für mich und mein Kind? Also das muss ja eine richtige, das war ja wirklich so eine, das muss, ist wie eine Aufbruchsbewegung, fühlt sich das. Hört sich's an, wenn ich
das so fühlte sich das an. Das fühlte sich richtig aufregend an. Und mein Mann und ich saßen dann teilweise nachts noch, wenn unsere Kinder geschlafen haben, bis weit nach Mitternacht am Computer und haben sozusagen einzeln diese Nachweise geprüft. Und die Leute in die Gruppe gelassen waren völlig überrascht, wie viele Menschen da dann auch Interesse hatten. Ich habe gedacht, das werden vielleicht 100 sein. Und dann waren das nachher über 1000 Menschen, die dann da kamen. So. Und das war spannend. Und genau, und ich habe gleichzeitig schon in dieser Zeit gemerkt, da war ganz viel Dankbarkeit, da war ganz viel Solidarität unter den Eltern, aber es kamen natürlich auch gleich die wichtigen und gleichzeitig schwierigen Fragen auf, ne? Im Sinne von, ist Gefühlsstärke jetzt einfach nur ein neuer Euphemismus für ADHS? Versucht man jetzt irgendwelche Diagnosen quasi zu übertünchen mit einem Wort, das vielleicht netter klingt? Ist Gefühlsstärke nicht eigentlich das Gleiche wie Hochsensibilität? Das gibt's doch schon, ne? Also ganz viele Fragen und wir haben die diskutiert und diese Fragen sind mit den Jahren auch nicht weniger geworden. Und ich habe da für mich immer wieder Antworten gefunden, auch immer wieder neue Antworten gefunden. Aber das sind Fragen, die nach wie vor wichtig sind und immer wieder neu, glaube ich, auch diskutiert werden müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also Stand heute, es ist keine Diagnose, es ist ein Wort, das du geprägt hast im Deutschen, aber auch freigelassen hast. Also weil du ein Bild, ein Wortbild schaffen wolltest, das unterstützen soll, das Dinge erklären soll, aber das jetzt nicht eine Schublade bildet.
Ganz genau. Also aus meiner Sicht ist gefühlsstark oder Gefühlsstärke ein sogenanntes Soft-Label, ne? Also eine Zuschreibung, in der ich mich selbst wiedererkennen kann und sagen kann, das passt zu mir. Oder wo ich sozusagen auch zum Beispiel mein Kind oder eine Person, die mir sehr nahe steht, so ein bisschen sozusagen für mich einordnen kann, mit dem einzigen Ziel, diese Person, mich selbst oder die andere Person, besser zu verstehen und besser unterstützen zu können. Ich habe sozusagen eine Sammlung von Eigenschaften, die mich in irgendeiner Weise vielleicht herausfordern und kann die so ein bisschen greifen und kann über so einen Begriff erstens einen wertschätzenden Blick entwickeln, ne? Also Sprache schafft Wirklichkeit und ob ich von meinem anstrengenden Kind denke oder von meinem tyrannischen Kind oder von meinem gefühlsstarken Kind, macht einen Unterschied.
Macht
und
einen ich kann Unterschied, absolut.
Über ein Schlagwort sowas wie eine Community finden. Ich kann andere Menschen finden, die Ähnliches empfinden, Ähnliches erleben. Das ist sozusagen die Stärke, die in einem Soft-Label steckt. Und gleichzeitig steckt in so einem Label immer auch eine Gefahr, ne, von so einer gewissen Schubladisierung und auch davon, dass eben, weil eben ein solches Label nie so scharf definiert ist, wie zum Beispiel eine medizinische Diagnose, es immer auch einen Graubereich gibt und auch eine große Subjektivität. Ne? Also jeder empfindet ein und dasselbe Kind unterschiedlich, je nachdem, wie er drauf guckt. Ob so, ne?
Anstrengend oder nicht, ja, klar.
Ja. Und es ist auch so, dass natürlich solche Begriffe auch missbraucht werden können. Also ich habe selbst immer ganz klar gesagt, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychologin, ich bin keine irgendwie medizinische Person, die Diagnosen stellen oder auch in Abrede stellen könnte. Und ich begreife meinen Begriff gefühlsstark überhaupt nicht als sozusagen Gegenentwurf zu medizinischen Diagnosen, sondern als potenzielle Ergänzung. Es gibt jede Menge Kinder, die gefühlsstark sind, die irgendwann in ihrem Leben eine Diagnose bekommen. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Ne? Also, dass es viele Überschneidungen gibt zwischen dem, was ich als gefühlsstark bezeichne und den Diagnosekriterien, zum Beispiel von ADHS oder auch von bestimmten Autismus-Spektrumsausprägungen oder von einer sensitiven Wahrnehmungsstörung oder so. Überhaupt keine Frage. Hm. Und trotzdem kriegt nicht jedes gefühlsstarke Kind eine Diagnose, ne? Und nicht jedes Kind mit der Diagnose würde sich auch unter dem Label gefühlsstark gesehen fühlen. Aber viele Eltern stehen ja erstmal da und haben ein relativ kleines Kind und fragen sich, was um alles in der Welt ist los? Und ich glaube, für die kann so ein Soft-Label ein guter Anfangspunkt sein, ihr Kind und sich selbst mit Wertschätzung zu betrachten, eine Community zu suchen, sich aufzumachen, das Kind besser zu verstehen und dann im Zweifelsfall weiterzugehen an irgendeinem Punkt, zu sagen, vielleicht brauchen wir ergänzend Diagnostik, vielleicht kommt da eine Diagnose raus, vielleicht auch nicht. Aber wenn uns dieser Gefühlstärke-Begriff hilft, dann hilft er uns auf jeden Fall, ob wir da später sozusagen noch medizinischen Rat dazu brauchen oder nicht.
Ja, ja, ja. Also so habe ich es einfach auch immer verstanden, dass es die erste Einladung ist, zu seinen eigenen Weg, seinen eigenen Blick aufs Kind zu lenken und auch when in trouble einfach auch wieder einen liebevollen Blick. Mm. Weil oft ist ja einfach noch gar nicht die Frage, steht hier eine Diagnose im Raum oder so, aber schon kommt ja von außen dieses, irgendwas ist mit ihrem Kind und sie müssen vielleicht und sollten sie nicht mal und testen sie mal und so und einfach sagen, nee, hey, es ist gut, wie es ist. Es ist halt, es reagiert hier oder da anders. Ich glaube, das kann einfach für Eltern oder auch andere, die also egal in welcher Rolle, ErzieherInnen und so weiter, einfach eine erste Tür zur wertschätzenden Begleitung sein. Und dann natürlich eine Einladung zu sagen, ja, wie du selber gesagt hast, da könnte natürlich noch mehr sein, aber nicht so, ja, an dem Punkt aufhören. Muss nicht gleich. Und wenn, wird sich's eh ergeben, ob da irgendwelche Diagnosen lauern, aber das ist ja so, wie wenn man, keine Ahnung, du blutest, dann googelst du und dann kommt auch immer gleich, du hast irgendwie schlimme Krankheit, ne?
Ja, also und wie gesagt, eine Diagnose wie ADHS oder Autismus oder irgendwas ist ja keine schlimme Krankheit. Ich finde es ganz wichtig, da gar keine Ängste aufzubauen und gar nicht zu sagen, oh, ich hätte lieber ein gefühlsstarkes Kind als ein ADHS-Kind. Das ist immer dasselbe Kind, ne? Ob das eine Diagnose hat oder nicht. Nur bestimmte
Diagnosen. Das hätte mir leid, wenn das jetzt so klang.
Nein, nein, manche Diagnosen sind einfach zum gewissen Zeitpunkt erst möglich. Nicht jedes Kind zeigt sozusagen das Vollbild von bestimmten Ausprägungen von Persönlichkeitsmarkern, dass es dann für eine Diagnose in Anführungszeichen reicht, ne? Und trotzdem können Menschen herausgefordert sein. Und ich kann dir das ganz offen sagen. Wir haben ja 4 Kinder, die alle auch natürlich unterschiedliche Temperamente haben. Mir hat dieses Soft-Label gefühlsstark nicht nur bei einem Kind geholfen, besser zu verstehen, wie ich dieses Kind begleiten muss. Manche unserer Kinder haben mittlerweile tatsächlich sozusagen handfeste Diagnosen, andere nicht. Aber in allen Kontexten war es sozusagen wichtig, diesen wertschätzenden Blick darauf, das Kind tut das Beste, was es kann. Es macht das nicht, um mich zu ärgern. Es ist nicht einfach sinnlos wütend, sondern es ist jetzt überreizt. Es braucht Hilfe, keine Strafe, so. Das hat einfach extrem geholfen, diese Perspektive klar zu haben. Und spannenderweise hatten wir ja mittlerweile aufgrund unserer Reisen mit unseren verschiedenen Kindern auch einigen Kontakt mit verschiedenen KinderpsychiaterInnen. Und die hatten auch meine Bücher samt und sonders im Wartezimmer liegen oder hatten die sozusagen in ihren Praxen zum Verleihen an Eltern, weil sie sagten, manchmal funktioniert es auch andersrum. Manchmal kommen auch Eltern zu ihnen und sind so fokussiert sozusagen auf die Problematik und sagen, also wir sind ganz sicher, unser Kind hat ADHS und vielleicht bekommt das Kind dann auch die Diagnose. Und dann geben die Fachkräfte quasi so viel Freude, so viel Wut mein Buch mit und sagen, ihr Kind ist noch so viel mehr. Lesen Sie sich mal was über die Stärken an, das in diesem Temperament eben auch stecken kann. Ne? Also manchmal ist das Buch zuerst und dann später vielleicht die Diagnostik, manchmal umgekehrt. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die kaufen dieses Buch, kommen gut durch mit ihrem Kind und brauchen nie eine Diagnostik. Nicht, weil sie davor Angst hätten oder weil sie was dagegen hätten, sondern weil sie und ihr Kind dann keinen Leidensdruck mehr haben und weil es denen einfach gut geht. Und genau, und diese ganzen Möglichkeiten dürfen sein, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, sich so zu, mich ganz klar sozusagen da auch in dieser Community von neurodivergenten Menschen auch sozusagen immer wieder ganz klar zu distanzieren von diesem ableistischen Modus zu sagen, nee, nee, mein Kind ist was Besseres, es ist gefühlsstark und hat kein ADHS oder so, das ist völliger Unsinn. Es ist alles sozusagen gleichzeitig möglich und gleichzeitig valide. Wogegen ich mich verwehre, ist tatsächlich, wenn Menschen sagen, Gefühlsstärke, Hochsensibilität, das sind einfach alles nur Erfindungen, das gibt's gar nicht. Das sind alles Menschen mit ADHS oder Autismus, die einfach nur sozusagen diese Diagnose quasi nicht anerkennen wollen, so genau, weil ich einfach glaube, die menschliche Entwicklung, das Nervensystem, das Gehirn, die Art und Weise, wie wir arbeiten und funktionieren, ist nicht so schwarz und weiß. Es wird immer so Grauschattierungen geben und Menschen, die herausgefordert sind und trotzdem nicht sozusagen exakt Diagnosekriterien für bestimmte Diagnosen treffen und trotzdem Support brauchen.
Nur weil du vorhin mit dem Wort Neurodivergenz mal so eben um so aus der Ecke Hüfte geschossen hast. Ein Blick noch darauf, war also das dein Einstieg, um dich letztlich mit Neurodivergenz auseinanderzusetzen? Also sozusagen, das kam ja später erst auf, dass man sagte, das ist ja nochmal ein größerer Blick auf uns Menschen.
Ja.
So wie ich es zumindest verstehe.
Ja, das ist echt total spannend. Also was ich sagen kann, ist, als ich recherchiert habe für So viel Freude, so viel Wut, vor ungefähr 10 Jahren, ist mir der Begriff Neurodivergenz noch quasi nirgendwo begegnet, weder im englischsprachigen Raum noch im deutschsprachigen Raum. Ich weiß mittlerweile, dass es ihn da schon gab, aber er war einfach noch lange nicht so bekannt. Ne? Also der Begriff Neurodivergence wurde so um und bei Neurodivergence wurde sozusagen um und bei 2000 von Kassiane Azozumazu geprägt, einer schwarzen Aktivistin, und wurde dann später von Judy Singer, einer australischen Soziologin, weltweit bekannt gemacht. Aber dass sozusagen dieser Begriff heute in gerade in den sozialen Medien, aber zusehends auch in der Fachliteratur so in aller Munde ist, das ist wirklich eine Bewegung der letzten ungefähr 5 Jahre oder sowas gewesen. Und diese Idee von Neurodiversität, diese basiert ja darauf, dass man davon ausgeht oder dass man sagt, wir müssen besondere Arten, die Welt zu sehen, zu verarbeiten, wahrzunehmen, aus dem pathologischen Paradigma quasi rauslösen, daraus keine Krankheiten mehr machen, sondern sagen, dass wir Menschen unterschiedlich wahrnehmen und denken und fühlen, ist genauso normal, wie dass es auf der Erde unterschiedliche Lebensformen gibt. Ne? Es gibt die Biodiversität und die ist großartig und schützenswert. Und deswegen gibt es eben auch die Neurodiversität, also die Vielfalt unserer Gehirne und Nervensysteme und Arten zu fühlen, zu leben, zu denken. Und das ist ein großartiger, sehr inklusiver Gedanke, der ganz klar eng zusammenhängt mit dem, was ich in So viel Freude, so viel Wut ohne diesen Begriff schon beschrieben habe, ne? Weil ich da im Prinzip ja auch schon diese Theorie oder diese These zu sagen, es ist normal, verschieden zu sein. Es ist wichtig, dass wir Abweichungen von der Norm nicht als störend und krankhaft und Erziehungsproblem behandeln, sondern dass wir diese Kinder annehmen, wie sie sind und auch ihre Stärken entdecken, die Stärke in den großen Gefühlen. Das hängt ganz eng zusammen. Das ist ein ganz ähnliches Menschenbild. Und deswegen bin ich ganz glücklich über diesen Begriff der Neurodiversität und dass der jetzt so erfolgreich, sage ich mal, sich durchsetzt in der Welt. Und gleichzeitig ist es bei der Neurodiversität, genau wie bei der Gefühlsstärke, so, dass es auch da wieder unterschiedliche Definitionen gibt und teilweise auch so Richtungsstreits. Ne? Also ich habe sehr viel Kontakt mit der, sag mal, neurodivergenten Community international, wo sehr stark gesagt wird, jede Person, die sich neurodivergent fühlt, kann sich als neurodivergent identifizieren, dafür ist es da. Ja. Und es gibt in der deutschsprachigen neurodivergenten Community teilweise ein bisschen ein stärkeres Bedürfnis danach zu sagen, nee, man sollte schon eine Diagnose haben, wie Autismus oder ADHS, es soll nicht jeder neurodivergent sein können, sonst verwässert der Begriff irgendwann und dann ist er wieder bedeutungslos. Und das ist ein spannender Prozess. Ich bin da in keiner Weise, sag ich mal, als Schiedsrichterin berufen. Mir gefällt persönlich dieser internationale Ansatz zu sagen, das hat auch viel mit Selbstidentifikation zu tun, besser als sozusagen es in die Hände von Ärztinnen oder Ärzten zu legen, wer wo dazugehören darf. Aber das ist ein so Work in Progress. Ne? Und um das noch ganz kurz zu erklären, weil das so viele Leute durcheinander bringen, diese Begriffe, ne? Neurodiversität bedeutet wirklich so die Vielfalt aller Gehirne und Nervensysteme. Wir alle sind neurodivers, die ganze Menschheit. Und eine einzelne Person ist entweder neurodivergent, also von der gesellschaftlichen und kulturellen Norm abweichend in der Art und Weise, wie sie fühlt, denkt und wahrnimmt. Oder sie ist neurotypisch oder neuronormativ. Also sie entspricht sozusagen der kulturellen Norm. Ne? Und, aber solche Begrifflichkeiten sind halt auch echt komplex. Und ich lese permanent in deutschen Texten irgendwas über mein Kind ist neurodivers, was Quatsch ist, weil es nicht sein kann.
Nicht existiert,
es kann nicht mehrere Nervensysteme in sich haben. Und da merkt man eben auch, es ist alles ein Entstehungsprozess. Menschen suchen nach Wörtern, Menschen suchen nach Identifikationspotenzialen. Aber es gibt auch in diesen ganzen Suchen sowas wie eine gemeinsame Wahrheit, die an verschiedenen Stellen durchscheint. Ne? Also in der Neurodiversitätsbewegung wird davon gesprochen, dass ungefähr 20% aller Menschen neurodivergent seien. Jerome Kagan, der Persönlichkeitsforscher, von dem ich vorhin gesprochen habe, sagte, dass ungefähr 20% aller Menschen in seinen Forschungen highly reactive seien. Ne? Mary Shidi Kochinska sagte damals so, ja, jede fünfte bis siebte Person ist gefühlsstark und das ist ja auch irgendwo in diesem Spektrum zu verorten. Ja. Das heißt, es scheint einfach eine Gruppe von Menschen zu geben, ungefähr jede fünfte bis siebte Person auf der Welt, wo man, egal aus welcher Perspektive man drauf guckt, sagen kann, die nimmt die Welt anders wahr. Und ob man das dann als spezifisch gefühlsstark oder neurodivergent oder hochreaktiv oder anders bezeichnet, ist dann auch letztlich eine Frage von persönlicher Präferenz, persönlicher biografischer Erfahrung. Wo verorte ich mich, womit fühle ich mich wohl? Ich habe eine Freundin, die hat sich neurodivergent auf den Unterarm tätowieren lassen, weil das ihr Wort ist, mit dem sie sich identifiziert. Ja. Und ich habe mehrere Mütter getroffen, die sich auf die Arme tätowieren haben lassen, Gefühlsstärke ist auch eine Stärke, weil das für sie wie so ein Lebensmotto geworden ist.
Wow. Für mich ist es ja nur, was du vorhin auch anklingen lässt, liest so dieses, oder selbst wenn jemand sagt, mein Kind ist neurodivers und streng genommen gibt es das nicht, denke mir immer so, ich freue mich immer, wenn ich merke, da geht jemand auf die Suche.
Genau.
Und für mich ist es auch so ein, okay, darüber weiß ich nichts, dann halte ich halt sozusagen die Klappe, ist immer noch die bessere Haltung, als zu sagen, nee, das gibt's nicht, da gibt's keine Diagnose oder das haben wir noch nie gehabt oder früher sind wir auch anders klargekommen, da muss man nur mal irgendwie so, weil ich glaube, all diese Debatten und Findungen, die dann manchmal vielleicht übertrieben sind oder auch nicht oder in die falsche Richtung gehen, sind ja trotzdem ein starker Ausdruck von, da ist jemand mitmenschlich, da ist jemand, schaut jemand auf sein Kind, auf seine Nächsten, auf seine, wen auch immer, versucht er nochmal anders drauf zu gucken. Und das war ja auch, glaube ich, so eine dieser Einladungen von gefühlsstark. Also ich glaube, dass immer weniger Leute über die Jahre sagen würden, oh Gott sei Dank, mein Kind ist nicht gefühlsstark. Sondern einfach sagen so, ey, ich denke mal drüber nach, wie mein Kind mit seinen Stärken, was die Stärken meines Kindes sind und es könnten seine Gefühle sein oder es könnte auch was anderes sein.
Ja. Genau.
Und also man diesen hat Shift, den du da mit angestoßen hast, der endet ja gar nicht da.
Nee,
da
genau.
Bist halt ein Puzzlestein einer schönen Entwicklung, aus meiner Sicht zumindest.
Ja. Dankeschön, ja, und es ist tatsächlich so, also man hat nichts zu verlieren. Wir haben manchmal Eltern gesagt, was, wenn ich mein Kind für gefühlsstark halte? Und nachher stelle ich fest, es war doch nur die Autonomiephase, ja. Und dann sage ich den Eltern, dann habt ihr euer Kind empathisch und liebevoll und mit viel Verständnis und Regulationsangeboten durch die Autonomiephase begleitet. Also es gibt da keine Risiken und Nebenwirkungen bei der Begleitung, die ich sozusagen vorstelle und zu gewissen Teilen empfehle in meiner Arbeit rund um das Thema Gefühlsstärke. Und was mir auch wichtig ist, ist, ich bin ja sehr tief in diese Persönlichkeitsforschung eingetaucht und habe eben nicht nur über gefühlsstarke Kinder geschrieben, obwohl die so ein gewisses Schwerpunktthema waren, meine Arbeit oder sind, sondern auch über zum Beispiel regulationsstarke Kinder und die Kinder, die ich bindungsstark nenne. Also Kinder, die sozusagen mit einem anderen Persönlichkeitsprofil auf die Welt gekommen sind, in dem aber auch eine gewisse eigene Stärke steckt, ne? Und zum Beispiel regulationsstarke Kinder, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, die sind quasi das Gegenteil von den gefühlsstarken Kindern. Das sind die Kinder, denen oft wo dann oft den Eltern Komplimente gemacht werden, ne? Im Sinne von, dein Baby ist so ruhig, das weint ja so wenig, das schläft ja alleine ein. Und das sind Kinder, die haben eine angeboren hohe Regulationsfähigkeit und eine relativ hohe Reizschwelle. Also die können einfach auch viel ausblenden und sind deswegen weniger häufig so überreizt und gestresst. Und es gibt aber durchaus Eltern, die manchmal auch damit strugglen und so sagen, andere Kinder wollen immer kuscheln kommen, andere Kinder brauchen ganz viel Nähe. Unser Kind genügt sich so selbst und unser Kind weint gar nicht, wenn wir gehen und es scheint uns gar nicht zu vermissen. Und ich habe manchmal Sorge um unsere Bindung oder so, ne, weil dieses Kind gar nicht dieses klassische am Rockzipfel hängen Verhalten so zeigt. Und da hat meine Arbeit dann auch dazu beigetragen, Menschen sozusagen ganz und gar nicht gefühlsstärker Kinder zu zeigen. Auch dein Kind ist perfekt so, wie es ist und darf so sein. Und das ist kein Zeichen für weniger Liebe oder weniger Verbundenheit in eurem Zuhause, wenn euer Kind zum Beispiel überhaupt keine Einschlafbegleitung braucht, sondern sehr gerne und gut alleine einschlägt. Ne? Weil da gibt es ja gerade so in, ich sag mal, bindungsorientierten Kreisen manchmal dann auch so Dogmen quasi zu sagen. Richtig gute Eltern erkennt man daran, dass sie die Kinder die ganze Zeit tragen und stillen und immer am Körper tragen und ganz viel Nähe und jahrelang im Familienbett. Und das lässt sich so überhaupt nicht generalisieren. Genau, also es gibt Kinder, die wollen das nicht, es gibt Kinder, die brauchen das nicht. Und ich glaube, dass es sich für alle Eltern lohnt, ihre Kinder anzugucken und kennenzulernen und immer wieder neu kennenzulernen und sich immer wieder so zu fragen, was für ein Mensch ist da zu uns gekommen und nicht davon auszugehen, schon alles zu wissen.
Ja. Und man macht, glaube ich, auch nicht viel falsch, wenn man seinem Kind eine Schneeballschlacht im Schlafanzug, im Schneeanzug anbietet. Es könnte halt sein, dass die regulationsstarken Kinder dann halt keinen Bock haben. Oder
aus anderen kalt. Gründen,
dass ihnen einfach zu kalt ist. Aber man macht nichts falsch, wenn man es einfach mal anbietet.
Ja.
Okay. Cool.
Also eine Besonderheit vielleicht, was ich noch dazu sagen kann bei gefühlsstarken Kindern, ist so, die sind sehr sensibel und gleichzeitig, also sehr überfordert oft von gewissen Reizen und gleichzeitig sind die in ihrem Wesen aber auch oft sehr reizsuchend. Das heißt, einerseits suchen die nach Reizen und Impulsen, denen ist auch schnell langweilig, ja, hatten wir ja auch schon eine Folge dazu, und andererseits sind sie schnell überfordert. Das heißt, man muss immer wieder so diesen Balanceakt meistern, dass sie schon Input brauchen und Reizerfahrungen und andererseits aber nicht überreizen sollen. Und da sind dann eben zum Beispiel solche Bewegungsspiele im Freien, wo man sozusagen einerseits sich auspowern kann und Dinge erlebt, aber andererseits auch einfach diese regulierende Wirkung der Natur hat, dass es einfach nicht so laut ist oft wie drinnen und dass man irgendwie im Park oder auf einem Spielplatz sein kann. Dann kann das sozusagen eine gute Mischung sein. Aber gefühlsstark oder nicht, ne? Auch es sind auch nicht alle gefühlsstarken Kinder gleich, sondern es ist wieder so ein Sammel- und Oberbegriff für eine Gruppe von Kindern, die individuell verschieden sind. Und dann muss man auch wieder gucken, ist mein Kind ein Kind, das im Schlafanzug, im Schneeanzug rausgehen cool findet oder nicht? Aber ich habe da richtig schöne Erinnerungen dran.
Okay. Ich musste so lachen, weil es war echt nur ein blöder Witz von mir, aber
Du hast ja recht.
Gut, Frau gefühlsstark, wir könnten, glaube ich, wir sprechen ein andermal vielleicht nochmal weiter über Gefühlsstärke, aber ich denke, für heute sollten wir mal in unser Postfach gucken, oder?
Aber zuerst möchte ich mit dir noch kurz über Octopulli reden, die Sponsoren unserer heutigen Folge. Octopulli, das ist ein total cooles, nachhaltiges Klamottenlabel aus Berlin, die produzieren Pullis und T-Shirts und auch Hosen für Kinder und Erwachsene. Und bei uns trägt die echt die ganze Familie.
Wirklich? Okay.
Ja. Ich kenne die noch gar nicht so lange und ich bin lustigerweise durch den Comedian Sebastian23 auf die aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, für den kann ich auch Werbung machen. Und der trägt bei seinen Shows ganz oft so einen Octopulli, so einen ganz bunten. Und ich fand den irgendwie cool und habe ihn darauf angesprochen, wo ist dieser Pulli her? Und dann hat er mir von Octopulli erzählt und hat gesagt, hey, das ist so ein tolles Unternehmen. Und zwar, also deren Geschäftsprinzip ist, dass die hauptsächlich mit sozusagen Stoffbahnen arbeiten, also nachhaltige Stoffe, die sozusagen Restposten sind von anderen Unternehmen, die sozusagen diese relativ kurzen Stücke, die irgendwo übrig bleiben in der Produktion, nicht mehr verarbeiten können. Und daraus, die werden sonst quasi Ausschuss. So. Daraus nähen die dann so total coole, sehr, sehr angenehm weiche, unterschiedliche Pullis und Hosen und so weiter, die halt auch ganz individuell sind und nach einer gewissen Zeit sind dann halt auch wieder bestimmte Farben und Muster nicht mehr erhältlich, weil diese Stoffbahn alle ist und dann kommt was Neues rein. Jetzt haben sie auch ein paar Stoffe tatsächlich selber gestalten lassen. Das ist jetzt ganz neu, also tatsächlich auch für Octopulli produziert. Aber es ist eben alles extrem auf Nachhaltigkeit ausgelegt und das ganze Unternehmen ist eben auch sozusagen gemeinwohlorientiert. Es geht nicht um Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, wirklich so eine Wertschöpfungskette gut auszuschöpfen und zu schauen, dass sozusagen alle in dem Unternehmen gut leben können. Aber es ist nicht so ein Startup, das sagt, wir werden jetzt groß und dann werden wir verkauft und dann machen wir alle ganz viel Geld damit und die Verantwortung ist wieder weg sozusagen. Also es sind coole Leute. Die coole Sachen machen und was ich besonders cool finde an den Klamotten ist einfach auch, dass die richtig gut tragbar sind, auch für Kinder, die sehr, sehr empfindlich sind, was so Nähte und Label und so Geschichten angeht. Weißt du, was ich meine?
Ach, das Gekratzte, das Ewige. Oh, wir rennen hier immer mit der Nagelschere rum und kannst du mir das rausschneiden und jenes rausschneiden und zack.
Ganz genau.
Ich habe sogar neulich ein Loch reingeschnitten, so ein kleines, wo du dir auch denkst, so.
Aus Versehen, ja.
Ja, kennst du, oder? Vielen Dank für dieses Loch.
Und das ist bei den Octopullis eben nicht so. Also ne, gerade bei uns in der Familie, habe ich ja erzählt, spielt durchaus auch Neurodivergenz eine Rolle und das hat ja oft was dann auch dann mit einer besonderen Sensibilität zu tun, was solche Reize angeht. Diese Naht ist ohne erträglich, das ist zu eng, das ist zu weich, das ist zu wenig weich. Und die Klamotten von Octopulli, die liegen so gut an, die haben keine komischen kratzenden Nähte, komische Plastiklabel irgendwo reingenäht oder so, sondern die sind einfach, du packst die aus und ziehst die an und willst die nicht mehr ausziehen. Und das ist nicht nur das, was ich sage, sondern das beschreiben auch unsere Kinder, auch unsere Teenager übrigens, die tragen die auch und finden die stylisch und cool. Genau, und also ich kann sozusagen aus vollstem Herzen einfach Werbung machen für diese Produkte. Ich finde auch die Hosen so cool mit diesen verstärkten Knien, an denen einfach nichts kaputt gehen kann. Das ist sehr praktisch. Und wir haben einen Code bekommen, der lautet alleranfang24, alles zusammengeschrieben. Und damit kriegt ihr eine versandkostenfreie Lieferung bei Octopulli für Bestellungen innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Voll gut. Ich finde es ja auch mal gut, wenn man weiß, wo kriege ich irgendwas her. Weißt du, wie ich meine? Also wenn man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss für, das Kind braucht jetzt eine neue Hose, braucht jetzt einen Pulli oder so, dass man immer weiß, kaufe ich einfach die große Größe und habe mir den ganzen anderen Ballast gespart. Sehr schön.
Gut. Genau. Und die Sache mit Octopulli, letzter Satz noch dazu, die wachsen auch mit. Also die sind auch eben nicht, du kannst praktisch für mehrere Größen die praktisch kaufen und dann hast du den Pulli, der passt dann wirklich 2-3 Jahre lang. Das ist ziemlich cool.
Alright. Gut.
Super.
Dann
so, Postfach.
Postfach, genau. Du darfst anfangen.
Also erstmal wollte ich dir erzählen, dass bei mir insbesondere auch über Insta ganz viele Nachrichten reingekommen sind zu unserer vorletzten Folge, der Langeweile-Folge, wo sozusagen ganz viele Menschen mir auch nochmal geschrieben haben, dass das Thema sich langweilen, auch destruktive Langeweile, auch im Kontext Hochbegabung echt eine große Rolle spielt. Also da haben mir mehrere Menschen geschrieben, dass ihre hochbegabten Kinder in der Schule oft wenig Verständnis dafür erfahren, dass sie dann irgendwann anfangen rumzukaspern, ne? und zu stören oder so, weil immer gesagt wird, naja, wer so klug ist, der kann doch wohl noch ein bisschen warten. Aber das ist eben eine Form von Langeweile und Unterstimulation, die sich dann für die Kinder irgendwann unerträglich anfühlt. Und dann kam so der Wunsch, wir sollten doch vielleicht auch mal über Begabung und Hochbegabung eine Episode machen. Da können wir auf jeden Fall drüber nachdenken, denke ich.
Klar, also Begabungen, oh, das ist ein großes Feld, klar. Fällt mir schon, ja genau, also meine Synapsen fangen schon an, wie hier. Also wird uns auf jeden Fall was zu einfallen. Ich glaube auch, dass Langeweile, es war irgendwie cool, da mal drüber nachzudenken, weil ich auch jetzt selber bei mir im Alltag manchmal merke oder bewusster wahrnehme, ich glaube, ich langweile mich einfach nur, ohne jetzt ausdrücken zu wollen, ob ich jetzt vielleicht hochbegabt bin. Aber Begabungen, klar, ich denke jetzt gerade an so Geigenmusik und sowas. Aber ja, lass uns mal eine Folge zu planen. Super gut. Uns hat jemand aber auch zur letzten Geschwisterfolge geschrieben. Das fand ich sehr schön. Gerade der Teil mit den Glaubenssätzen hat mich sehr berührt. Kämpfe momentan ein bisschen mit der Angst, den passenden Zeitpunkt für das zweite Kind verpasst zu haben. Da tut das wahnsinnig gut zu hören. Jo, haben wir, glaube ich, schon einiges zu gesagt. wenn euer Abstand noch größer ist als der von Nora und oder mir, dann ist auch okay. Also, und freut uns natürlich, dass du das geschrieben hast.
Zur Erinnerung, bei uns sind es um die 8 Jahre, genau.
Ja, eben, genau.
Genau, ich habe hier noch eine Nachricht bekommen, die fand ich lustig, die hat sich einfach mit unserem Veröffentlichungszeitpunkt beschäftigt und zwar schrieb uns eine Hörerin, ach, wie es mich oder meinen inneren Monk jede Woche freut, dass ein Podcast mit dem Namen Aller Anfang auch wirklich montags um 8 Uhr in meinem Podcast erscheint.
Bin selber erstaunt, also, dass wir das schaffen, ja, also cool, ja. Ich glaube, der Montag ist irgendwie, ja, aller Anfang. Muss schon irgendwie am Montag sein.
Mehrere haben geschrieben, dass es schön ist, da so in die Woche zu starten mit dem Podcast, dass man sich das Wochenende schon drauf freuen kann. Insofern haben wir, glaube ich, einen ganz guten Veröffentlichungstermin gefunden. Oder schreibt uns, ob ihr den Veröffentlichungstermin gut findet.
Ganz genau. Und hier ist noch, einmal habe ich noch Geschwisterfolge zum Thema. Ich habe das Geschwisterchen für dich angeschafft, sage ich nur Astrid Lindgren. Das stört mich jedes Mal beim Vorlesen von Ich will auch Geschwister haben.
Oh ja, kennst du das Buch?
Nee, das kenne ich nicht, aber ich habe schon auch so, also nein, erstmal für dich. Kennst du Ich will ein Geschwisterchen haben?
Ich will auch Geschwister haben, ja, ich kenne das, ja.
Okay.
Ich fand es verstörend als Kind.
Okay, und da ist, sag kurz vielleicht, für mich und alle anderen, Kind will Geschwister haben und kriegt keins, oder was?
Es ist halt einfach ein Buch, ich habe jetzt auch nicht mehr die genaue Handlung vor ganz genau im Kopf, aber es ist schon ein Buch, wo man das Gefühl hat, man soll sehr, sehr dankbar dafür sein, ein Geschwisterkind zu haben. Das ist eigentlich das einzig erlaubte Gefühl.
Na, okay. Ich bin nur so, mich hat das schon so ein bisschen, diese Nachricht schon sofort auch erinnert, auch an Geschwister Löwenherz, mit dem ich auch so ein bisschen hadere. Also ich merke so, ich bin einerseits schon so ein ziemlicher, Astrid Lindgren, und wir haben ja auch manche Sachen hier auch sehr gerne vorgelesen, wo die da alle Neues aus Bullerbü und so, aber die anderen Titel, also gerade die Geschwister Löwenherz, die habe ich dann eher als Teenager gelesen, glaube ich. Und at the end muss man halt einfach sagen, das ist schon ziemlich angedeuteter Suizid. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Lindgren so ohne Einschränkung in jede Familienbibliothek empfehlen würde. Kannst du das nachvollziehen? Also ich hatte so ein einerseits, andererseits bei Astrid Lindgren.
Total. Also ich habe als Kind insgesamt Astrid Lindgren total gerne gemocht. Es gab Bücher, mit denen ich mehr anfangen konnte als andere, aber Astrid Lindgren war in unserer Familie auch so ein bisschen Familienheiligtum, ne? Die beste Kinderbuchautorin der Welt, das war so einfach der Vibe. Und ich habe viele Bücher vielfach gelesen. Ich habe Kalle Blomqvist geliebt, ja, und ich habe auch andere Bücher, also ganz, ganz oft und intensiv gelesen. Aber in den letzten Jahren ist ja nicht zu Unrecht auch eine gewisse Diskussion um Astrid Lindgren eingesetzt, einerseits, ne, zu diesen Pippi Langstrumpf-Büchern und dieser Darstellung, dieser sehr, ne, rassifizierende Darstellung von diesen Südseekindern und dem Südseekönig und so weiter. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass bei vielen Astrid Lindgren-Büchern schon auch so eine seltsame Todessehnsucht irgendwie mitschwingt. Ne? Also du hast von den Brüdern Löwenherz gesprochen, bei Mio, mein Mio ist das, finde ich, auch erkennbar. Und da habe ich schon auch als Jugendliche manchmal so das Gefühl gehabt, das führt einen emotional auch in ganz schön schwierige Gewässer. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich muss auch an dieses, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, diese zwei verfeindeten Banden im Wald, weißt du?
Ronja Räubertochter.
Genau, bei Ronja Räubertochter gibt es ja auch so einen Sound darunter. Ist es das, was du meinst? Also so ein, ich weiß nicht immer, ob es eine Todessehnsucht ist, es ist aber immer so eine Ambivalenz, ja. Genau.
Also Ronja Räubertochter hat ja auch wunderschöne Elemente. Ich liebe die Geschichte sozusagen von Ronjas Geburt und ich liebe diesen Satz, wo einmal da irgendwie, also in diesem Buch kommt irgendwann dieser Satz vor und sie saßen einfach gemeinsam da und hatten es schwer. Und das habe ich zum Beispiel als Kind wirklich was Besonderes gefunden, weil so diese Idee, ne, Gefühle begleiten und eben nicht immer alles lösen können, das war sonst in den 80ern nicht so ein Thema in der Kinderliteratur. Und das hat mich beeindruckt, dass da sozusagen ein Vater und seine Tochter gemeinsam traurig sind und das einfach sein können. Ne? Also da ist ganz viel Weisheit und Tiefe auch drin. Und gleichzeitig, wie du sagst, diese Ambivalenz, das hat ja auch was sehr Kunstvolles, ne? Die Geschichten sind nicht platt, aber es ist auch teilweise schon so, dass man sich fragt, was genau ist jetzt die Botschaft von diesem Buch und will ich, dass mein Kind die jetzt gerade so empfängt, ne?
Boah, Riesenthema, Nora, merke ich gerade, weil im Kontrast waren wir gestern in so einem Kinderkinofilm und da stimmte es halt von vorne bis hinten, oben und unten psychologisch überhaupt nicht. Also wer mal eben starb und wieder auferstand und weg war und sich ohne zu verabschieden für immer aus dem Leben verschwand. Also vielleicht, das führt mich jetzt irgendwie woanders hin. Der wilde Roboter, sage ich nur. Aber okay, Astrid Lindgren. Ja, also ich merke halt einfach, dass es immer nicht so gut ist, wenn man so Heilige hat und die man dann so unüberprüft in die nächste Generation mitnimmt, oder? Also, weil du jetzt klar, weil du von Mio mein Mio sprachst, da war es halt bei mir so, ich habe das als Teenager geliebt und ich hätte das wahnsinnig gern meinen Kindern sofort vorgelesen und habe dann plötzlich trotzdem gemerkt so, shit, das ist für mein Kind zu dem Alter nicht die richtige Lektüre,
ja. Ja. Aber da können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen, oder? Kinderliteratur und was wir unseren Kindern vorlesen und nicht vorlesen und wie sich das verändert hat. Ich meine, da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ich sag nur Harry Potter, lese ich meinen jüngeren Kindern auch nicht vor. Und da müssen wir ins Gespräch gehen, glaube ich. Das ist ja auch spannend, ne? Ich meine, gerade vor dem Hintergrund, dass wir beide ja auch viel mit Büchern zu tun haben, dass ich selber Kinderbücher schreibe, das ist schon ein Thema, ne? Zu sagen, welche Verantwortung hat man da, wie edgy dürfen auch Kinderbücher sein, ne? Und müssen sie auch sein. Lass uns da doch gerne auch mal drüber weitersprechen.
Bietet sich echt total an. Das stimmt. Okay. Sorry, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen wirr für alle, die sich das so dieses Gedankenfeuerwerk anhören mussten. Danke ich jedenfalls für den Hinweis auf Geschwister und Astrid Lindgren. Genau. Ich würde sagen, vielen Dank, Nora. Vielen Dank. Für heute genug. Macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Genau, und denk dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.